heiße ja auch nicht ohne Grund die Marketing-Therapeutin, weil ich gemerkt habe, dass das so eine krasse Hürde ist, dieses, dass viele Menschen sehr stark im Außen sind oder halt bei den Bewertungen von anderen und die eigene Meinung, die eigene Stimme weniger wichtig erscheint als die von anderen, gerade im Internet komischerweise.
Alle nutzen KI in ihrem Unternehmen und sagen, okay, lass hier noch, lass das alles prompten und dann automatisch hier jede Woche noch mehr Posts raushauen und dann machen wir aus den Posts noch Blogbeiträge und Newsletter. Lass ganz viel davon machen. Und dann öffnen sie aber als Individuum selber Plattformen und sagen so, boah, alles so KI-Einheitsbrei will ich eigentlich nicht lesen. Also man will selber die Vorteile davon nutzen, aber möchte es selber nicht konsumieren. Das ist für mich auch so ein Widerspruch in sich.
Und die KI nimmt jetzt quasi dieses Machen für mich ab und mein Job als Mensch ist jetzt halt diese andere Aufgabe, nämlich die Substanz zu liefern. Und wie entsteht die halt?
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Willkommen zurück bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Heute ist die liebe Anna zu Gast und Anna und ich kennen uns, welche Überraschung, über LinkedIn. Und wir sind tatsächlich in einem ganz ähnlichen Feld unterwegs, würde ich sagen. Und auf dieser Grundlage haben wir uns ausgetauscht und dann haben wir gedacht, hey, komm, wir machen mal eine Podcast-Folge zusammen. Das war also eine sehr spontane Idee und trotzdem haben wir uns gedacht, das Thema Sichtbarkeit ist für so viele relevant und auch was, womit wir uns beide einfach viel beschäftigen und haben so ein bisschen eine Leitfrage oder eigentlich zwei Leitfragen, die uns ja durch die Folge begleiten und wo wir einfach mal unsere Gedanken und Impulse und auch Erfahrungen dazu teilen werden. Und das ist das Thema, wird Sichtbarkeit die neue Währung auf dem Arbeitsmarkt? Also was macht Sichtbarkeit auf dem Arbeitsmarkt? Und dann natürlich auch so ein bisschen die kritische Frage, wenn jetzt KI-Content wie am Fließband produzieren kann, was ist Sichtbarkeit dann überhaupt noch wert? Aber bevor wir da so richtig reinsteigen, würde ich sagen, liebe Anna, stell dich doch einfach mal kurz vor, erzähl kurz, ja, wer du bist, was du machst und was bei dir gerade so Phase ist.
Ja, sehr gerne. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf und dass wir über dieses Thema heute sprechen. Freue mich schon sehr drauf. Und genau, ich bin Anna. Ich bin die Marketing-Therapeutin. Und wie der Name schon sagt, ich beschäftige mich jetzt seit über 5 Jahren, also auf dem freien Markt sozusagen, mit eher der Identitätsebene von Marken, also weniger welche Maßnahmen werden ergriffen. Das ist schon auch das, was quasi dann mitschwingt im Endergebnis, aber wirklich mehr so dieses, was ist meine Haltung, was will ich verkörpern, Positionierung auf dieser thematischen Ebene und dann aber auch Inhaltsebene, wie wird das Ganze verpackt, wie wird das Ganze kommuniziert. Genau.
So cool. Und unter diesem Aspekt, was sind, wie nimmst du aktuell oder was würdest du sagen, was sind gerade deine Gedanken zu LinkedIn als Bühne, aber auch dem ganzen Content-Thema und sich irgendwie zeigen unter dem Aspekt von KI.
Ja, also ich mache mir richtig viele Gedanken aktuell zu diesem ganzen KI-Thema. Also es passiert mehr oder weniger natürlich. Mhm. Wir können direkt deep reinstarten, weil was ich erkannt habe oder was mein Hot-Take sozusagen ist, dass wir aus einer push-lastigen Welt kommen, heißt Push-Marketing. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer auch schon mal gehört. Das heißt, es war bisher immer sehr wichtig, dass wir schneller Content produzieren, dass wir mehr oder sehr viel Content produzieren, dass der Algorithmus sozusagen richtig, sage ich mal, bespielt wird und sehr dieses, was wir eben auch viel gelernt haben in unserem Wirtschaftssystem, dieses nach außen orientierte. Und das ist, wenn man es auf so einer Metaebene sieht, das männliche Prinzip. Das ist ein sehr spiritueller Hintergrund oder Gedanke, von dem ich da komme. Aber ich finde es sehr interessant, dass das Push-Marketing oder das Push-Prinzip eigentlich das männliche Prinzip verkörpert. Und Pull-Marketing im Gegenzug, wie der Name schon sagt, ist ja eher dieses eine Sogkraft herstellen, eine Anziehungskraft herstellen. Und das lässt sich eben aus meiner Sicht nicht erzwingen, und vor allem nicht mit den Mitteln erzwingen, die wir so gelernt haben. Also das kommt nicht durch viel mehr produzieren, mehr machen, mehr Output, sondern es kommt durch ganz andere Kriterien. Und das ist halt aus meiner Sicht das weibliche Prinzip. Und ich denke, dass das eben in der KI-Welt super wichtig wird, da mal hinzuschauen und zu gucken, was da eigentlich dahinter steckt.
Voll, und das ist so ein bisschen ganz platt ausgedrückt, so viel hilft nicht viel. Also wir sind ja alle eher so diese Content-Flut ist ja langsam eher so überfordernd. Das ist so viel auf allen Kanälen. Also wir werden über jegliche Plattformen und Kanäle mit so viel Content zugeschüttet, dass ich erst so das Gefühl habe, alle sind so ein bisschen overwhelmed damit und es ist allen eher tendenziell zu viel. Und man fängt an, viel stärker zu filtern oder zum Teil dann auch Plattformen wirklich abzulehnen. Ich finde es auch so extrem. Und dann lädt man einfach Plattformen ab und ich höre so oft dann, auch jetzt gerade mit Bezug auf LinkedIn, liest sich alles gleich, alles so einheitsbrei, alles so langweilig, alles KI generiert und so. Und das ist so spannend unter dem Aspekt, dass alle wollen mehr und schneller Output. Also alle nutzen KI und wollen schnell mit KI ihren Content bespielen. Mhm. Aber keiner will auf der eigenen Plattform KI-Content lesen. Also so alle nutzen KI in ihrem Unternehmen und sagen, okay, lass hier noch, lass das alles prompten und dann automatisch hier jede Woche noch mehr Posts raushauen und dann machen wir aus dem Post noch Blogbeiträge und Newsletter. Lass ganz viel davon machen. Ja. Und dann öffnen sie aber als Individuum selber Plattformen und sagen so, boah, alles so KI-einheitsbrei will ich eigentlich nicht lesen. Ja. Also man will selber die Vorteile davon nutzen, aber man möchte es selber nicht konsumieren. Das ist für mich auch so ein Widerspruch in sich.
Ja.
Und ich habe das auch im April auf dem Lead Management Summit in Würzburg und durfte über das Thema sprechen und habe gesagt so, genau das ist ja so das Thema, wir müssen uns überlegen, wozu, also es ist so klar, man muss überlegen, wozu nutzen wir KI und wo macht das auch Sinn und so Abkürzungen ist okay, aber was unterscheidet, also am Ende interagieren sonst irgendwann Maschinen mit Maschinen, die irgendwo ganz weit hinten von Menschen bedient werden. Okay. Und dann denke ich mir so, was ist der Sinn? Also wenn doch alle nur noch kommentieren, liken und schreiben über Maschinen, dann interagieren Maschinen mit Maschinen, das macht einfach für mich überhaupt keinen Sinn.
Nee, macht keinen Sinn.
Dann eher so zu überlegen, was ist wirklich das, was uns einzigartig macht. Und ich sage dann immer, das sind halt die Menschen, gerade in Unternehmen sage ich auch immer so, das sind halt eure Menschen. Das, was eine KI nicht beantworten kann, ist das, worüber ihr sprechen solltet. Mhm. Und was eine KI nicht beantworten kann, ist, warum die Menschen morgens gern aufstehen und sich denken, heute gehe ich gern zur Arbeit. Also heute habe ich Bock, heute gehe ich dahin, darauf zahlt meine Arbeit ein. Das kannst du ChatGPT oder Claude nicht fragen. Du kannst dich fragen, warum kommt Herr Müller morgens gern zu uns zur Arbeit? Wird sie nicht wissen. Und dann sage ich immer so, guter Content ist für mich inzwischen, wenn das was ist, was KI dir so nicht beantworten kann. Weil Wissen so ist allgemein sehr zugänglich und du musst immer so überlegen, was ist der menschliche Faktor dazu.
Ja, total. Das ist richtig interessant, diesen Widerspruch, den du ansprichst. Also ich beobachte das bei mir tatsächlich auch. Also jetzt nicht, dass ich voll viel mit KI-Content produziere, das tatsächlich gar nicht. Aber halt wirklich zum Beispiel LinkedIn ist eine Plattform, die ich gerade gar nicht mehr sehen kann. Also da habe ich wirklich, das ist komplett generisch. Ich bin richtig genervt davon. Und das andere, was du gesagt hast mit dieses Wissen, das die KI eben nicht hat, in der Positionierungsarbeit nenne ich das auch immer den Insight sozusagen. Also die eine Wahrheit, auf der dein Business, dein Content, dein Marketing sozusagen baut, auch deine Produkte bauen, die Wahrheit, die man nicht in einem Lehrbuch findet oder in irgendeinem Buch findet, sondern die wirklich auf persönlicher, auch fachlicher meinetwegen Erfahrung basiert. Und quasi eine Beobachtung, die man hat, weil man die Welt beobachtet oder den Markt beobachtet, auf dem man ist. Und das wird eine KI nicht können, nicht in dem Maße, ja.
Voll, und also mir geht es schon auch mit LinkedIn und so. Und dann hat mein Bruder mich darauf aufmerksam gemacht, dass das in der Keynote auf der OMR wohl so geteilt wurde. Das wollte ich mir auch nochmal anschauen. Das fand ich ganz spannend, diesen Impuls, möglicherweise wird es in Zukunft auch ein Label geben, nicht mehr nur für KI-produzierten Content, weil das irgendwann einfach die Mehrheit ist oder jetzt schon die Mehrheit ist, sondern andersrum, dass was wäre, wenn es ein Label gibt für wirklich noch menschengemachten Content, so Texte, so 100% human-made. Und das fand ich irgendwie auch ein spannender Gedanke, so wie das vielleicht auch irgendwann, es geht ja nicht nur für Texte, es geht ja auch so für die Musikbranche, ist ja ein Riesending in der Musikbranche, bei der Kunst, so wann, vielleicht wird irgendwann so gelabelt, das ist wirklich so total menschengemacht und dass sich da auch gerade was ich selber an mir wahrnehme, das sind die sechs, also ich bin auch so, KI ist so über, also alles ist voll überreichlich, ist nur noch KI und die Abkürzung und das ist wirklich dieses Overwhelming. Und dann hast du Leute, die total drauf abfahren und ich bewundere das dann auch, die dann auch wirklich sich selber, das ist auch wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich sag so, das ist mega wichtig, man kann es überhaupt nicht wegignorieren und das ist ja auch so hilfreich. Aber ich kenne dann auch echt Kollegen, die so sich stundenlang dann ihren eigenen Cloud da programmieren oder jetzt auch ihren eigenen Agenten, der Dinge für sie übernimmt und Sachen ablegt. Und bei mir ist eher so, dass ich jetzt immer wieder so denke, oh, heute hätte ich mal richtig Lust, mit einem Stift und einem Blatt Papier hinzusitzen und von Hand Gedanken und Dinge aufzuschreiben. Kein Prompting, kein Öffnen von irgendeinem Tool, nicht mal so, sondern bei mir ist dann eher so, ich habe immer mehr Lust, wieder so wirklich ohne all diese Eindrücke und Hilfestellungen mich mit meinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. Weil was ja auch ist ja dieses, dass man immer denkfauler wird und einfach nur die Ansätze seiner Gedanken der KI gibt und das dann weiterentwickelt. Ja. Und ich jetzt manchmal wirklich so denke, oh, jetzt einfach so mit dem Blatt Papier und einem Stift hinsitzen, in Kaffee sitzen, jetzt auch so im Sommer und so die Gedanken mal fließen zu lassen und zu gucken, was da so kommt und sich wieder viel stärker damit auseinanderzusetzen, weil man wird halt sonst wirklich viel schneller so denkfaul auch.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also finde ich voll interessant, weil ich glaube, du bist da gerade ein bisschen an einem anderen Punkt wie ich, weil ich bin gerade so richtig gerade, also jetzt, wenn es um Content produzieren geht, tatsächlich nicht. Da weigere ich mich auch, das mit KI zu schreiben. Aber tatsächlich so Sachen wie Websites entwickeln, gerade, also vor allem für mich ist es halt voll geil, weil vorher habe ich halt immer Positionierungsarbeit gemacht, was sehr, man hat dann halt so eine Strategie oder ein Konzept oder sowas gehabt. Und jetzt kann man das halt direkt durch die KI halt sehr, sehr schnell in eine Website quasi führen.
Ja, mega geil.
Wie eine Website aussieht. Oder auch hier diese Space 44 habe ich für mich entdeckt mit wo man halt seine eigenen Apps kreieren kann. Und ich merke aber, wenn einem selbst die Substanz fehlt, also wenn man selbst eigentlich keine Ahnung hat, was man machen möchte, wenn einem die Ideen fehlen, also die Eingebungen fehlen, die Vision vielleicht auch fehlt, dann wird der Output jetzt auch nicht gerade geil. So, aber zum Beispiel habe ich mit Base44 so eine Design My Life App kreiert und diesen Gedanken hatte ich schon so voll lange, dass es voll geil wäre, wenn ich quasi mein Journal, das ich offline habe, in eine App integrieren könnte, wo ich halt dann auch noch mehr Dinge eintragen kann und so weiter. Und das wäre niemals so eine geile App geworden, wenn diese Substanz halt quasi nicht da gewesen wäre vorher. Weißt du, wie ich meine?
Voll. Ja. Und da bin ich auch voll, also was bei mir hilft, auch Visualisierung voll. Und letztes Mal habe ich auch gedacht, über eine Landingpage nachgedacht. Und dann ist natürlich schon cool, mit der KI zu beschreiben. Also wenn ich sowas in meinem Kopf habe und dann so überlege, boah, wie könnte das dann visuell aussehen, weil dann wird es für mich greifbarer, dann ist natürlich cool zu sagen, okay, drafte mir mal, wie dann die Landingpage aussehen würde oder wie würde ich dann mein LinkedIn-Profil optimieren, wie würde das Banner oben aussehen, mach mir mal Vorschläge, einfach Dinge visuell nahbar zu machen, finde ich auch cool. Aber ich glaube, das ist einfach immer so das Maß der Dinge, weil ich habe das natürlich, als ich das meine ganze Webseite und das ganze Branding vor 2 Jahren gemacht habe, habe ich das natürlich mit einer Spezialistin dafür gemacht und fand das schon auch hier geht's, das war schon eine andere Ebene. Lisa hat mir schon Fragen gestellt, die KI mir dazu jetzt nicht gestellt hat. Allein, wie lange wir gebraucht haben, die Schriften rauszusuchen, zu überlegen, wie soll die Schrift sein und was. Wenn du das so gelernt hast, ist ja auch wirklich so, jede Schrift transportiert etwas durch den Schnitt, den sie hat, durch die Stellung der Buchstaben und so. Auch wenn das unbewusst passiert. Jede Farbe signalisiert etwas, die Farbkombination. Und ich glaube, dass man das sonst, das ist, wie du sagst, man braucht halt den Background, so wie bei der Positionierung, wenn du dann sagst, es ist das Ergebnis, ja, aber sonst jetzt einfach, jeder haut das dann halt raus und sagt, okay, das sieht jetzt halt schön, ich denke mir dann auch, ja, sieht jetzt cool aus. Es ist aber sicherlich nicht so tief durchdacht und konzeptionell ausgearbeitet, wie jemand, der halt das ganze Thema gelernt hat und weiß, was Farben, Schriften, Design und so ausmacht und unbewusst vielleicht auch auslöst. Und ich glaube, du hast gerade schon angesprochen, dass er immer so, man muss halt die Hausaufgaben machen. Man muss die Hausaufgaben machen und dann sich schon klar jetzt auch so zu überlegen, für was will ich denn sichtbar werden, wenn wir bei diesem Sichtbarkeit so, wer bin ich und wofür will ich stehen? Und anstatt jetzt einfach ganz viel Content zu produzieren, was ist denn der Content, der das maximal über mich und das, was ich mache, aussag oder das maximal auch transportiert. So.
Ja, Voll. Und das, was du beschreibst, ist halt echt auch dieses Zusammenspiel, wenn man es wieder auf dieser Metaebene sieht, zwischen männlichem und weiblichem. Für mich ist halt dieses männliche Prinzip, dieses ausführende Machen, den Output wirklich, also wirklich so dieses nach außen orientierte. Und das Weibliche ist halt eher so dieses Innehalten, auch mal in die Stille gehen, reflektieren, die Substanz überhaupt erstmal greifen, aber auch sowas wie in der Stille dann vielleicht Eingebungen bekommen, Visionen bekommen. Und das haben wir, glaube ich, dadurch, dass wir aus so einer push-getriebenen Welt kommen, nicht so sehr präsent oder auf dem Schirm, wie wichtig das ist, weil sich halt quasi zum Beispiel 2-3 Monate sich nur mit seinem Business in der Stille auseinandersetzen, erstmal so anfühlt wie, ich mache ja nichts, es passiert ja nichts, ich produziere ja hier nichts. Aber das, also quasi diesen Switch, glaube ich, zu machen, also oder halt ne, zu verstehen, die KI nimmt jetzt quasi dieses Machen für mich ab und mein Job als Mensch, sage ich mal, ist jetzt halt diese andere Aufgabe, nämlich die Substanz zu liefern. Und wie entsteht die halt? Also durch zum Beispiel Stille, Klarheit und so weiter. Und ich glaube, das ist so der Switch, der passieren darf.
Mhm. Und ich finde das voll, weil ich auch, irgendwann habe ich mal einen Post dazu geschrieben, erinnere ich mich gerade so, dieses Stillstand, also es fühlt sich häufig an, nichts zu tun, fühlt sich häufig erstmal an wie Stillstand so. Und dann denkt man so, alle anderen rennen ja weiter, ich kann ja jetzt nicht stehen bleiben. Aber manchmal machst du halt durch dieses Stehenbleiben und Innehalten danach einen Riesensprung, weil Dinge an ihren Platz fallen, du Gedanken sortierst, ich merke auch immer, also du brauchst ja überhaupt erstmal Raum, damit was entstehen kann, und dafür brauchst du also wirklich Zeit, leeren Raum, in dem Gedanken entstehen können. Häufig ist es ja so, dass wir die besten Einfälle beim Spazierengehen, unter der Dusche oder im Urlaub haben, so dann, wenn man diesen Raum hat, wo diese Sachen entstehen können. Und wir in unserem Alltäglichen, ich merke das auch immer, wenn ich das Ganze, die Positionierungsarbeit mit meinen C-Levels mache für LinkedIn, wo wir uns davor ja erstmal überlegen, hey, wer bist du, wofür stehst du, warum stehst du eigentlich morgens gern auf, warum machst du, was du machst, was treibt dich an? Wie viele dann so sagen, boah, Hannah, darüber muss ich erstmal wieder nachdenken, also voll die gute Frage, weil man so im operativen Umsetzen ist und man ist irgendwie so auf der Corporate Ladder dann auch so weitergeklettert und ist da angekommen und dann irgendwann mal wieder innezuhalten und zu überlegen, so, warum bin ich ursprünglich losgegangen? Ist das immer noch, warum ich jeden Tag aufstehe? Also ist das noch? Hat sich das verändert? Was ist es vielleicht jetzt heute? Weiß ich es gerade gar nicht? Brauche ich das auch wieder? Ich bin eh jemand, ich brauche immer sowas, was mich zieht. Ich brauche so eine Perspektive, so ein bisschen so ein bigger picture dahinter. Wenn du das aber vielleicht nicht selbst aktiv vorantreibst, hast du es irgendwann mit der Zeit ein bisschen aus dem Blick verloren. Du bist dann super happy mit dem, was du gerade machst, aber du musst mal vielleicht mal wieder so kalibrieren, so, warum mache ich das nochmal, was ist das, was mich antreibt? Und das sind eigentlich die schönen und die spannenden Fragen und die ja auch meistens über Wochen nachwirken. Oder was ich da auch ganz toll finde, ist so das Umfeld. Also entweder natürlich Arbeitskollegen, aber auch Freunde zu fragen, hey, wofür nimmst du mich eigentlich wahr? Wofür stehe ich denn in deinen Augen? Ja. Und dann hat man so einen Abgleich von Fremd- und Selbstwahrnehmung. Und das ist super spannend, was da rauskommt. Ja. Und wenn da dann was anderes rauskommt, als man eigentlich denkt, dann eröffnet es einem entweder Perspektiven oder man denkt sich, hey, ich werde für was anderes wahrgenommen, als ich eigentlich will. Das heißt, ich muss es halt aktiver wieder steuern. So. Ja. Mhm.
Für alle, die gerade zuhören und sich möglicherweise fragen, wer ist eigentlich diese Hannah und was macht sie, wenn sie nicht gerade mit Menschen einen Podcast aufnimmt? Ich brenne für Storytelling und nahbare, authentische Kommunikation. Als LinkedIn-Expertin unterstütze ich einzelne Führungskräfte, aber auch ganze Unternehmen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Mit Workshops und Vorträgen, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung von der Positionierung, der Content-Strategie über die Profilüberarbeitung bis hin zum Ghostwriting von Beiträgen. Weil ich bin davon überzeugt, in unserer digitalen Welt bleibt uns am Ende genau das im Kopf, was etwas in uns auslöst. So gewinnt man nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite und auch neue Mitarbeitende, sondern so begeistert man nachhaltig Menschen und schafft eine echte Verbindung. Etwas, wovon wir in unserer Arbeitswelt definitiv wieder so viel mehr brauchen. Falls das also spannend für dich ist, freue ich mich sehr, von dir zu lesen.
Ja, also vielleicht, wenn wir nochmal zurück zu dieser Frage gehen, ist Sichtbarkeit die neue Währung im Arbeitsmarkt? So war die Frage formuliert. Mhm. was würdest du direkt auf diese Frage antworten? Weil du hast ja bisher ganz viel auch, also Menschen geholfen, sichtbarer zu werden, ne?
Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht die eine Währung ist, aber eine Währung, die es heutzutage gibt und die es sicherlich, keine Ahnung, vor 15 Jahren so noch nicht gab oder die sich auf jeden Fall verändert hat. Schon viel früher auf Plattformen wie Instagram, aber durch LinkedIn jetzt auch. Und ich würde sagen, es ist eine Währung, die, das ist wie ein, früher hat man, also es ist wie ein weiterer Skill. Also wenn ich mich heute bewerben würde auf eine Stelle, würde ich meine Sichtbarkeit und das Verständnis, also meine eigene Sichtbarkeit und Reichweite und das Wissen, was ich darüber habe, mit verkaufen oder halt mit als Skill sagen, okay, ich bringe das mit, das steht auf meiner Haben-Seite. Und deswegen in Form von Währung. Und ich sage das auch immer, wenn es darum geht, zum Beispiel so Markenbotschafter in Unternehmen auszubilden, Corporate Influencer, dass ich dann sage, das ist ja auch was, eure Mitarbeitenden lernen, wie man sich sichtbar macht, wie man sich platziert, wie man sich positioniert. Das hat dann immer einen positiven Einfluss auch auf die Arbeitgebermarke und aufs Unternehmen, aber sie lernen das natürlich auch als Individuum. Und das ist wie ein neuer Skill, der in der heutigen Zeit schon wichtig ist. Und trotzdem sage ich auch immer, LinkedIn ist nur eine Bühne. Für mich, Sichtbarkeit fängt wo ganz anders an, hört auch woanders auf. LinkedIn ist eine mögliche Bühne, aber auch sichtbar zu werden, also sich über die Wirkung und die Macht von Sichtbarkeit halt bewusst zu werden, ist, glaube ich, auf dem Arbeitsmarkt heute sehr relevant, weil du kannst dich auch sichtbar machen innerhalb des Unternehmens. Du willst gar nicht auf LinkedIn sichtbar werden oder auf irgendeiner anderen Plattform, sondern im eigenen Unternehmen für bestimmte Themen sichtbarer werden, weil sie dir am Herzen liegen oder weil sich dadurch neue Türen, neue Jobchancen ergeben können. Das heißt, man muss lernen, sich sichtbar zu machen für das, was man tut. Also, und deswegen glaube ich, dass das ja tatsächlich ein Skill ist, der heute viel bedeutsamer ist und den man sehr aktiv aufbauen und nutzen kann. Mhm. Und auch aus meiner Perspektive sollte. Weil wenn die Leute nicht wissen, dass es dich gibt und was du machst, dann können die halt auch nicht auf dich zukommen. Und dann werden sich ganz viele Türen nicht öffnen, die sich durch deine Sichtbarkeit halt öffnen.
Was und ist für dich, Sichtbarkeit das Gleiche wie Reichweite oder gibt es da für dich einen Unterschied?
Nee, also es ist natürlich schon so, dass man Sichtbarkeit mit Reichweite messen kann. Also wir suchen ja natürlich schon immer nach Zahlen, die Dinge halt messbarer machen. Und natürlich kannst du sagen, du kannst einerseits sagen, hey, ich bin, nehmen wir nochmal LinkedIn als Beispiel, ich bin hier super sichtbar, ich interagiere und poste hier regelmäßig, ich stehe für die Themen. Und dann ist natürlich ein messbarer Faktor, erreichst du damit jede Woche 10.000 Menschen oder erreichst du damit jede Woche 500 Menschen. Das ist halt einfach eine Messgröße, die wir häufig suchen und die dem Ganzen natürlich schon ein bisschen mehr Relevanz oder weniger Relevanz gibt. Das ist hart gesagt, aber aus Marketingperspektive sicher so, dass ein Unterschied ist, wie viele Menschen du damit erreichst. Und ich dann aber auch immer sage, ist es ja schon mehr zu sagen, ich erreiche jede Woche 500 Menschen, weil stell dir mal 500 Menschen vor denen du sprichst. Deswegen lohnt sich das auch, es lohnt sich auch schon für 10 oder 20 das zu machen. Erstens, wenn es die richtigen sind, so viel hilft auch hier nicht viel. Es geht auch darum, ob das sehr zielgruppenspezifisch ist.
Genau, ja.
Wenn du die richtigen Menschen damit erreichst, das ist nochmal, um die Messgröße dann nochmal neu einzuordnen, so, okay, du erreichst so viele Menschen, aber wie viel davon fallen halt in die Zielgruppe, die du auch erreichen willst. Es ist aber natürlich schon, glaube ich, ein Zielbild, dann eine wachsende Größe zu haben, weil mit der wachsenden Reichweite nimmst du wachsenden Einfluss. Das ist, glaube ich, schon was man nicht ganz abstreiten kann. Aber es sollte der Anspruch sein, einfach per se viele zu erreichen, damit es halt viele sind.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also beim Pull-Prinzip geht es auch immer um den indirekten Weg tatsächlich. Also dass nicht das Ziel ist, also im Sinne von, ich gehe jetzt los, um XY Menschen zu erreichen, dass man dem quasi nicht so hinterherjagt, das ist dann wieder Push, finde ich, sondern eher, um was geht es mir wirklich, zum Beispiel dieses Thema XY bei Zielgruppe XY zu verbreiten. Und dann ist, glaube ich, diese Messgröße interessant und nice to know, aber gar nicht unbedingt so das Wichtigste, weil es dann mehr um Relevanz geht, ja.
Ja, das finde ich auch, das ist irgendwas mit Relevanz, weil das Thema ist ja auch, du hast trotzdem die Zahlen auf Social-Media-Plattformen nie zu 100% unter Kontrolle. Wir können das nicht kontrollieren. Es gibt immer noch, jeder von uns ist mal erstaunt über einen Post, der viel besser performt, als man dachte, oder schlechter, als man dachte. Das heißt, du hast darüber nicht die Kontrolle. Und es bringt dich dann, das nimmt dir dann Motivation oder wirft dich aus der Bahn, wenn dich das verunsichert, weil du jetzt denkst, boah, das war jetzt, deswegen ist es nicht wichtig oder die Leute finden nicht gut, was ich mache. Und dann würdest du wahrscheinlich sehr schnell auch aufhören, weil dann findest du es unangenehm oder denkst, es ist nicht gut, was du machst. Und das ist, glaube ich, wo du auch, wenn du sagst, ich teile das, weil es ist mir ein Anliegen und es ist mir wichtig. Ich glaube, diese Message ist wichtig. Ich glaube, ich kann damit was Positives bewirken. Ich glaube, dieses Wissen sollte geteilt werden. Also ich habe da so eine intrinsische Motivation dahinter. Dann verkraftest du auch, wenn der Post schlecht ausgespielt wird oder unter deinen Erwartungen bleibt, weil du sagst, es war für mich wichtig, das nach außen zu tragen. Und dann ziehst du es halt auch durch und dann hältst du es auch durch. Und dann hältst du auch die vermeintlichen Rückschläge in Form von weniger Reichweite, als du dir erhoffst, weil wir wissen alle, dass es gewisse Glücksgefühle auslöst, also in Form von Likes und Kommentaren, das einfach psychologische Effekte sind, an die wir auch gewöhnt worden sind. Dann hältst du das auch viel besser aus und du hältst es länger durch. Und da kommt bei mir auch, wie du vorher gesagt hast, so die ein bisschen spirituelle Ebene. Ich bin auch der Meinung, dass wenn man der Freude folgt, also wenn du das teilst und dafür voll brennst, dann spürt man das auch digital, man spürt es über deinen Content, man spürt es über dein alles, was du teilst, und du wirst langfristig damit die richtigen Menschen anziehen, weil du das mit so einer Inbrunst machst und nicht, weil du teilst, weil du denkst, dass es jetzt halt was gerade funktioniert, sondern weil du teilst, weil es dir ein Herzensanliegen ist. Da bin ich so der Meinung, das wird sich langfristig immer durchsetzen und auszahlen, vor allem auch, weil du viel länger dann durchhältst, dabei zu bleiben. So.
100%, ja. Das ist auch ein wichtiger Aspekt tatsächlich bei dem Pull-Prinzip und das, was du beschreibst mit, dann hat halt ein Post mal weniger oder vielleicht im schlimmsten Fall ein Shitstorm oder vielleicht auch negative Kommentare oder Menschen, die halt es komplett anders sehen als du sozusagen, dass man dann halt nicht einknickt sozusagen. Das ist so wichtig, dass man dann halt eben vorher dieses Standing für sich rauskristallisiert hat und eben in seiner Substanz sozusagen steht und auch voll dahinter stehen kann. Also ich heiße ja auch nicht ohne Grund die Marketingtherapeutin, weil ich eben unter anderem gemerkt habe, dass das so eine krasse Hürde ist, dass viele Menschen sehr stark im Außen sind oder halt bei den Bewertungen von anderen und die eigene Meinung, die eigene Stimme irgendwie weniger wichtig erscheint als die von anderen, gerade im Internet komischerweise. Also, und das für sich zu drehen, also da steckt natürlich ganz viel, also das ist halt ja auch wieder ein innerer Prozess. So das,
Ich hoffe auch, oder ich glaube auch, dass es was für die jüngere Generation langfristig ja noch viel wichtiger wird, das zu lernen, damit umzugehen. Mhm. Weil wir sagen jetzt, also es ist was ganz anderes, damit das jetzt aus unserer Perspektive, also je älter man und je klarer man sich schon ist darüber, wer man ist, wofür man steht, wer man sein will, was ja auch erst im Laufe der Zeit kommt, desto einfacher kann man mit Social Media, Sichtbarkeit und dem Erfolg oder auch nicht vorhandenen Erfolg oder der Missgunst oder auch mal schwierigen oder Shitstorms umgehen, als wenn du halt 15, 16 bist. Also das ist, glaube ich, sowieso ein krasser gesellschaftlicher Lernprozess, den es ja so in der Form früher gar nicht gab. Und was ich allgemein jetzt merke in der Arbeitswelt, ist, was da total hilft, ist halt diese Begleitung zu haben. Deswegen fällt es ja vielen schwer, von sich aus zu sagen, ich lege hier jetzt los. Und deswegen sagen Menschen, okay, ich brauche da eine Begleitung, weil du hast dieses Sparring, du hast jemanden, der dich bestärkt, du hast ein Vier-Augen-Prinzip, jemand, der nochmal sagt, hey, das, wie du es geschrieben hast, ergibt Sinn, ich verstehe das, die Message ist klar, ich finde es gut aus dem und dem Grund, wir haben das herausgearbeitet, so du bist nicht so alleine damit. Wenn man das zum Beispiel mit Markenbotschaftern im Unternehmen macht und die sind auf, so zu neunt oder zu zehnt oder so, dann ist es auch im Unternehmen, wird man ja auch sichtbar, so, also, hey, wir sind so eine Gruppe, man bestärkt sich so gegenseitig und der Mensch ist halt ein Rudeltier und fühlt sich halt im Rudel auch sicherer. Deswegen sage ich immer so, holt euch da Support, also entweder macht das mit einem Content-Buddy, holt euch professionelle Unterstützung, also dieses alleine da rauszugehen ist halt super bold und das kann nicht jeder und vor allem ist es schon auch hilfreich, jemand an der Seite zu haben, mit dem man das Ganze durchgeht und der da vielleicht auch eigene Erfahrungswerte mitbringt, weil, und das sage ich auch immer wieder zu Kunden, sich so sichtbar, also wenn also auf so sich auf so eine Bühne zu stellen, digital auch, das braucht extrem viel Mut, weil du wirst halt einfach sichtbar. Wie oft stehen wir denn im Real Life wirklich auf einer Bühne vor paar hundert Menschen, das passiert ja viel schneller auf Social Media und das macht auch was mit einem. Also irgendwie ist es für viele schon erstrebenswert, man will die Reichweite, aber wenn sie dann mal so da ist, kann das halt auch ganz schnell überfordernd sein, weil man merkt dann im echten Leben, hey, ich werde darauf angesprochen und auf einmal bin ich dafür so sichtbar, wie gehe ich denn jetzt damit um?
Ja.
Das ist, glaube ich, für alle so ein innerer Prozess und das fühlt sich auch für alle erstmal ganz oft unbequem an.
Ja, ich kann mir vorstellen, vor allem bei den Menschen, die du betreust, die so in diesem Anstellungsverhältnis drin sind, weil da ist es ja nochmal viel krasser, dass man zu einem Rudeltier wird, wie du so schön gesagt hast. Also da ist es ja total wichtig und auch irgendwo natürlich eine Überlebensstrategie, dass man jetzt nicht aus der Gruppe so crazy hervorsticht, aber gerade für auch irgendwie Aufmerksamkeit auf einer Bühne muss man ja hervorstechen auf irgendeiner Ebene und dann diesen Switch zu machen, quasi, okay, in der normalen Arbeitswelt ist es wichtig, dass ich jetzt nicht mega anecke, aber auf Social Media tut es manchmal auch ganz gut anzuecken, jetzt nicht um der Anecken willen, aber einfach ein klares Standing, eine klare Meinung zu vertreten. Und ich glaube, Menschen, die so von der Persönlichkeitsstruktur unternehmerisch, sage ich jetzt mal, sind und die vielleicht auch schon länger ihr eigenes Business haben, denen kann das vielleicht sogar einen Ticken leichter fallen. Also ich merke immer Leute, die ich betreue, die frisch oder relativ frisch aus dem Angestelltenverhältnis kommen, die haben damit auf jeden Fall mehr Probleme als Leute, die jetzt irgendwie schon seit 5 Jahren selbstständig sind. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
Voll, weil du natürlich, das ist auch, finde ich, die Ausgangslage ist, so wenn du das im Rahmen einer Anstellung machst, machst du das nicht nur für dich, sag ja immer so eine, das ist ja dann wirklich häufig nicht die reine Personal Brand, sondern irgendwo Corporate Influencing, wenn das vom Arbeitgeber supported wird, wenn du auch über die Kultur, über das Unternehmen sprichst, dann sprichst du nie ganz allein nur für dich, also es hängt immer ein bisschen davon ab, eben was ist die Grundlage, oder du sagst so, ich mache das jetzt rein, für mich ist es komplett entkoppelt, aber das ist es selten, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, hat das da immer Auswirkungen. Das heißt, du hast einen ganz anderen Kontext, du hast einen anderen Rahmen, in dem du dich bewegst und musst diesen Rahmen natürlich irgendwie auch einhalten. So. Und trotzdem ist ja jeder auch ein Individuum und dann muss man eben gucken, wo ist der Rahmen? Also was ist die Schnittmenge von meiner Persönlichkeit oder von meinem Arbeitsumfeld? Und trotzdem sage ich auch zu jemand, hey, du begeisterst dich jetzt irgendwie noch für Nachhaltigkeit, das ist aber jetzt gar nicht part of the job, ist egal, dann machen wir halt bei einem von 8 Beiträgen im Monat, widmest du dich voll dem Thema Nachhaltigkeit, weil du als Person dafür brennst und es ist für dich voll wichtig, so go for it. Das darf trotzdem Teil von deiner Sichtbarkeitsstrategie sein, aber es ist dann vielleicht nicht der Hauptteil, weil es nicht part of the job ist und nicht das, wie wir dich jetzt auch im Rahmen im Unternehmenskontext positionieren als Experte für oder als Thought Leader in dem und dem Bereich. Aber trotzdem spielt es natürlich rein und ist wichtig, weil es macht dich als Person aus und es macht das Gesamtbild von dir sehr, sehr klar, also viel klarer greifbar, wer du bist. Das ist, glaube ich, immer so ein Balanceakt. Und wenn man selbstständig ist, so wie wir beide, ist natürlich so, ich kann mir per se über alles posten, was ich möchte, weil ich natürlich mich in meinem eigen definierten Rahmen bewege, ist natürlich nochmal anders,
ja. Ja, rein vom Ding her können wir das, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Also mir ist es so im allerersten Jahr der Selbstständigkeit ultra schwer gefallen, auf LinkedIn so richtig Real Talk auch rauszuhauen, was ich wollte, weil ich halt irgendwie immer noch dachte, alte Arbeitgeber oder Führungskräfte oder so könnten es lesen. Und weißt du, ich war so innerlich eigentlich noch in meiner angestellten Personality und der Identität, aber äußerlich halt schon irgendwo anders und dann halt da so diesen Switch zu machen, war total wichtig.
Ich habe es einfach irgendwie gemacht, da war es sicher auch, also ich einfach gemacht, ich weiß aber, was du meinst, also ich habe immer gesagt, so, mir ist das nicht unangenehm vor meinen engsten Freunden und vor meiner Familie, weil die werden immer hinter mir stehen. Mir ist es nicht unangenehm vor ganz Fremden, die sich jetzt irgendwie da mit mir vernetzt haben oder mir folgen, weil die kenne ich ja nicht. Das heißt, es ist immer diese Zwischenphase von früheren Schulkameraden, früheren Kollegen und so, wo man dann so ein bisschen ist, boah, die denken jetzt so, was macht sie da? Weil meine Freunde und Familie wissen das ja, die sind so nah an mir dran. Und da so ein bisschen drüber zu kommen oder über diesen Grinch Mountain drüber zu kommen, da braucht man schon Durchhaltevermögen und das ist dann auch ein bisschen unbequem manchmal. Wobei ich echt immer gemerkt habe, dass das Feedback, also die meisten eher so irgendwann auf einen zukamen und gesagt haben, ich finde es voll cool, ich gucke es mir an, ich finde es voll mutig. Also es ist immer viel positiver, als man es denkt. Oder die Leute, die das komisch finden, einem eigentlich auch selten ins Gesicht sagen werden, wenn sie dich treffen, ich finde es übrigens voll komisch, die behalten es für sich. Ich weiß, was du meinst. Ich fand eher jetzt, wenn man irgendwann in so einem bestimmten Bereich tätig ist, hatte ich dann häufig das Gefühl, und davon versuche ich mich jetzt auch gerade zu lösen, bin auch in so einem Prozess, boah, ich bin jetzt so in dieser Positionierung, in dieser Bubble, in das ist was man mit mir verknüpft, das ist, was von mir erwartet wird. Rein strategisch ist das wichtig, dass ich jetzt immer auf diese Säulen einzahle, dass ich mich selber eingeschränkt habe, in dem, was mich eigentlich alles beschäftigt. Und das hatte ich am Anfang nicht so. Am Anfang habe ich einfach drauf losgepostet. Dann hat sich auch LinkedIn per se erstmal auch verändert. Dann ist es natürlich auch so, dass die Konkurrenz größer wurde, die Plattform ist gewachsen, immer mehr wurden aktiv. Das hat das ganze Spiel auch einfach verändert. So dass ich dann irgendwann gemerkt habe, boah, ich bin voll blockiert oder ich poste dann wirklich nur, weil ich denke, das wäre jetzt relevant oder das sollte ich jetzt tun. Und dann mich davon auch irgendwann wieder zu lösen.
Ja.
Und jetzt wieder zu sagen, ich habe voll viele kreative Ideen und ich würde die voll gerne ausprobieren. Ja. Und dann ist so, boah, ich weiß nicht, ob die funktionieren. Und jetzt ist man aber ja bei mir gewohnt, dass ich mich eigentlich zu diesen Themen positionieren. Wir wissen, das ist eigentlich wichtig, diese gleichbleibenden Themen. Das heißt, ich nehme da so einen Reichweiten-Einbruch vielleicht auch in Kauf und das ist immer mit ein bisschen Mut verbunden, weil es, wie wir vorher gesagt haben, eine gewisse Messgröße. Und dann denkt man, was macht er? So, und trotzdem habe ich gemerkt, und da kommen wir wieder auf die Frage zurück, KI-Content-Flut, dass ich dachte, boah, ich habe da Lust, wieder kreativer zu sein und Dinge auszuprobieren und mich wieder freier zu bewegen und mich mehr zum Ausdruck zu bringen, unabhängig von irgendwelchen Reichweitenregeln und Algorithmus-Updates. Und das hat jetzt aber so zu funktionieren und so macht man das.
Ja.
Weil das irgendwann sonst so eingefahren ist und dann habe ich die Freude dran verloren und jetzt bin ich so ein bisschen, ich will wieder so sprengen und einfach machen, worauf ich Lust habe, so ein bisschen die Naivität, mit der ich es am Anfang gestartet habe, die ich dann über 3 Jahre Business ein bisschen verloren habe, weil man hat so einen festen Platz gefunden, sage ich mal, in dieser Online-Sichtbarkeit und den jetzt auch wieder so ein bisschen zu verlassen und zu sprengen und zu sagen, ich will mal wieder Dinge ganz anders machen, weil ich Lust dazu habe. So.
Ja, voll spannend, weil was du beschreibst, ist, finde ich, also ein bisschen echt, also du bist, glaube ich, ein bisschen in dieses Push-Prinzip halt stark dann rein. Also du hast halt stark dann dieses Ziel fokussiert von Reichweite und Sichtbarkeit in dieser Zahl, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben. Und dann passiert es, glaube ich, automatisch, sobald man dem hinterher jagt, sage ich jetzt mal so hart, passiert es automatisch, dass man wie in so einem eigenen Käfig eigentlich sitzt plötzlich, weil man quasi nicht mehr aus der Freude heraus macht oder aus dem, was man wirklich zu sagen hat, sondern dann doch eher halt zielgerichtet.
Ja,
voll. In diesem Push-Modus. Ich glaube,
und dann muss man das aufbrechen. Man muss es wieder aufbrechen. Und es ist aber natürlich auch wieder in der Selbstständigkeit ist natürlich auch ein funktionierendes Prinzip sehr dankbar, weil das dir irgendwann eine gewisse Ruhe und Klarheit gibt. Und du dann das Aufbrechen und Dinge anders machen immer ja mit einem Grundrisiko auch erstmal verbunden ist und auch wir eine gewisse Sichtbarkeit und Reichweite brauchen, weil darüber finden uns ja auch die Kunden. Und dann da kommen so diese Faktoren rein, dann bist du stark in diesem Push-Ziel-Orientierten, weil wir natürlich, einerseits haben wir die Freiheit, über alles zu posten, was wir wollen, weil kein Angestelltenverhältnis im Hintergrund ist. Gleichzeitig sind wir darauf angewiesen, Aufträge und Kunden zu finden in unserem Bereich und deswegen ist man dann häufig in dieser Zielrichtung. Und das ist, finde ich, auch dieser Balanceakt zwischen ich glaube, es ist allgemein zwischen Push und Pull dann einfach, ein Balanceakt. Und man muss irgendwie sein Maß finden.
Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich auch ein Zeichen, ich will jetzt hier keine Marketingtherapie starten, aber vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass du nochmal echt deine Positionierung anschauen darfst, ob halt diese Position, die du damals entschieden hast, also Zielgruppe, Richtung, Überthema und so, ob das überhaupt gerade noch so stimmig ist, weil oft merkt man das ja dann auch am Content oder an dem, wenn gewisse Maßnahmen einfach irgendwie keinen Spaß mehr machen oder man sich nicht mehr so hundertprozentig begeistern kann für gewisse Dinge, die man mal entschieden hat, dass man da vielleicht auch einen kleinen
Voll. Und das macht ist ja auch das, was Spaß macht. Da sind wir wieder eigentlich, das ist voll schön jetzt auch so, das schließt gerade so den Kreis, weil wir eingangs auch so gesagt haben, du brauchst dieses Pull, so, wofür gehst du los und warum machst du das? Und das musst du immer, und das ist auch nicht so, dass man es halt einmal beantwortet und dann steht es, sondern immer wieder in regelmäßigen Abständen muss man das eruieren, es verändert sich, es bewegt sich, man verliert es vielleicht aus den Augen. Und das ist ja das Spannende an Positionierung. Unser Leben ist so dynamisch, dass Faktoren im Außen, eine veränderte Lebenssituation, neue Wünsche, Bedürfnisse, es ist so viel, was darauf einzahlt, dass man sich halt einfach immer wieder überlegen darf, bin ich gerade noch on track? Hat sich meine Richtung vielleicht verändert? Will ich die vielleicht verändern? Was ist das, was mich jetzt eigentlich selber zieht? Also was ist mein Pull? Also ich will andere anziehen, aber was zieht auch mich? Was ist meine Perspektive? Wo will ich hin? Und das ist, glaube ich, die Quintessenz jetzt aus unserem Gespräch und auch zu dieser Frage mit Sichtbarkeit ist eine Währung irgendwo, ja, aber es hat auch einfach viel mit unserem eigenen Purpose und mit dem, was wir halt, wofür wir auch sichtbar sein wollen und wo wir vielleicht auch einen Wirkungskreis und eine Relevanz erzeugen wollen, tun. Und ich glaube, wir können beide sagen, unter dem Thema KI-Flut, KI-Content-Flut sind wir, glaube ich, beide, wenn du findest, wofür du brennst, kannst du KI mal als Unterstützung nehmen, aber du wirst immer deinen ganz eigenen Ton damit reinbringen, das, was man eben KI nicht fragen kann, diese persönliche Note und das, womit du auch andere dann mit anziehen kannst. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Ja, vielen, vielen Dank dir. Ich finde, es war ein ganz tolles Gespräch und wir haben viele tolle gemeinsame Gedanken weitergesponnen und ergänzt mit unseren eigenen Perspektiven. Also danke dafür und an alle, die uns fleißig zugehört haben. Wir freuen uns über euer Feedback. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge von Leaders Unplugged wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute!